Die Zürcher Millionärin Lydia Escher, Tochter des Gotthard-Visionärs Alfred Escher, bricht aus dem Gefängnis ihrer lustbefreiten Ehe aus und flüchtet im Liebesrausch mit dem berüchtigten Porträtmaler Karl Stauffer nach Rom. Doch das Glück währt nur kurz. Bundesrat Velti, der mächtige Schwiegervater, schlägt mit aller Härte zu. Die Liebenden zerbrechen und wählen den Freitod.
Wir denken über eine Story nach, die unbedingt mal verfilmt werden müsste. Wir, das sind die Zürcher DrehbuchautorInnen Barbara Sommer
und Plinio Bachmann.
Filmreif.
Geschichten, die Geschichte schrieben.
Ein Podcast von Einfach Zürich. Heute, lieber Plinio, reden wir über die Lebens- und Liebesgeschichte von Lydia Escher. Lydia Escher war die Tochter des berühmten Alfred Escher, Gründer der ETH, der Rückversicherung, der Credit Suisse und Visionär bei Planung und Bau des Gotthardtunnels. Wir befinden uns in den 1880er Jahren in Zürich, direkt am Ufer des Zürichsees. Dort kommt gerade Lydia, die einzige Tochter von Alfred Escher, ins heiratsfähige Alter. Sie ist heiß begehrt. Warum? Sie ist die reichste Frau der damaligen Schweiz. Lydia hingegen ist geltungsbedürftig. Sie will unbedingt ihren Einflussbereich über die Zürcher Grenzen hinaus ausweiten. Deswegen interessiert sie sich jetzt nicht für jeden Dahergelaufenen, obwohl man sagen muss, Dahergelaufene werden sich eh nicht für sie interessiert haben, sondern eher die Jungs aus der Upper Class der Zürcher Gesellschaft oder der Schweizer Gesellschaft. Sie aber, eben weil sie ihren Einflussbereich ausweiten möchte, interessiert sich insbesondere für den Berner Friedrich Emil Velti. Friedrich Emil Velti ist Sohn des renommierten Bundesrat Velti. Alfred, Lydias Vater, interveniert sofort. Seit dem finanziellen Debakel rund um den Bau des Gotthardtunnels ist nämlich Emil der Sohn seines Erzfeindes. Doch die Interventionen von Alfred sind umsonst, denn er stirbt plötzlich kurze Zeit später und da macht Lydia gerade Nägel mit Köpfen und heiratet 1883 den jungen Emil Velti. Aber es dauert eben nicht so lange und da wird diese noch sehr junge Ehe für Lydia zum Albtraum. Denn weder auf körperlich-emotionaler noch auf intellektueller Ebene findet Lydia in Emil einen Partner. Sie vereinsamt zusehends in ihrem unglaublich großen Anwesen am Zürichsee. Außerdem ist sie von ganz diffusen, zeittypischen Krankheitszuständen geplagt, die sie immer wieder zu diversen Kuraufenthalten zwingen. Einziger Lichtblick ist der treue Hausfreund und berühmte Schriftsteller Gottfried Keller. Der sorgt mit seinen regelmäßigen Besuchen bei Lydia immer wieder für Abwechslung. Bis es dann 1885 ist und Emil einen alten Schulfreund, den Maler Karl Stauffer, nach Belver auf das Anwesen von Lydia und ihm einlädt.
Lydia auch in Berner, oder? Wie Emil Velti auch. Karl Stauffer ist auch in Berner.
Ganz genau. Also Lydia macht die Tür auf und ihr gegenüber steht dieser Karl Stauffer, dieser Maler, der in München war, der in Berlin war und jetzt an ihr Anwesen in Belver klopft und verliebt sich Hals über Kopf in diesen tiefgründigen und leidenschaftlichen und durchaus auch sehr gebildeten und sehr lebensfrohen jungen Künstler.
Und, glaube ich, auch physisch präsenten.
Und physisch präsent, genau, genau. Ab diesem Moment folgen 4,5 Jahre platonische Liebe. Bis Emil, also Emil Velti, Karl und Lydia in Florenz alleine lässt. Man weiß nicht so genau, ob er sie bewusst alleine gelassen hat oder ob das eine leichtfertige Entscheidung war. Jedenfalls, die bleiben alleine in Florenz zurück, während Emil in die Schweiz muss, um seinen Geschäften weiter nachzugehen. In dem Moment, als Emil die Tür hinter sich schließt und Richtung Schweiz abreist, fallen die mühsam aufrechterhaltenen Barrieren und die Liebe bricht sich Bahn. Lydia und Karl packen die Koffer und flüchten gemeinsam von Florenz nach Rom. Sie erleben den größten Liebesrausch, die angestaute Energie entlädt sich. Doch das Glück währt in Rom nur sehr, sehr kurz. Bundesrat Velti, wir erinnern uns, es ist der Vater von Emil Velti, erträgt die Schmach, die Lydia über seine Familie bringt, nicht. Er lässt seine Kontakte sofort spielen. Über den Schweizer Botschafter in Rom übt er Druck aus auf die römisch-bürokratischen und juristischen Apparat. Karl landet im Gefängnis, Lydia in der Irrenanstalt. Bundesrat Velti möchte diesen Schandfleck zwingend tilgen und zwingt seinen Sohn, kann man sagen, dazu, die Scheidung einzureichen. Es ist auch soweit. Kurze Zeit später werden Lydia und Emil geschieden. Lydia zieht nach Genf. Karl Staufer währenddessen zerbricht an den Wirren dieser Geschichte und bringt sich schlussendlich mit einer Überdosis Schlafmittel um. Als Lydia bereits in Genf wohnend von dem Selbstmord ihres gebrochenen Karls erfährt, regelt sie ihre Finanzen. Sie gründet die Gottfried-Keller-Stiftung und setzt dann auch ihrem Leben gerade mal 10 Monate nach dem Tod von Karl ein Ende.
Das finde ich ja interessant. Ist ja eigentlich ein bisschen wie Romeo und Julia am Schluss, aber sie regelt erst noch ihre Finanzen. Das verortet es ganz eindeutig in Zürich.
Da hast du total recht. Aber es verortet es nicht nur in Zürich, sondern es ist wahrscheinlich auch das Attribut, was einem als allererstes zu Lydia Escher einfällt. Weil jetzt haben wir ja einmal den ganz großen Bogen gespannt, wo die Geschichte anfängt. Die Frau heiratet, ist total unglücklich, fängt eine Liebesaffäre an und am Schluss endet diese Liebesaffäre tragisch im Doppelselbstmord, wie du sagst, eigentlich in Analogie zu Romeo und Julia. Jetzt müssen wir aber doch mal anfangen damit und uns überlegen, wer ist denn, und auch mal erzählen, wer denn eigentlich diese Lydia Escher ist und in welchem Umfeld die aufgewachsen ist.
Ja, es interessiert mich dann auch noch mal genauer zu besprechen, warum die so unglücklich war in dieser Ehe. Du hast gesagt, seine albtraumartige Ehe, aber das müssen wir, glaube ich, dann noch ein bisschen ausführen. Weshalb genau? Wer ist denn diese Lydia?
Genau, also um diese Lydia genauer zu verstehen, muss man wissen, dass Lydias Mutter, als Lydia gerade mal 6 Jahre alt war, gestorben ist. Lydia hat auch in den ganz jungen Jahren, auch im Kindesalter, noch eine zweitgeborene Schwester verloren. Die ist nur 1 Jahr alt geworden und ist dann mit ihrem Vater zusammen eigentlich aufgewachsen. Also sie ist total von der männlichen Umgebung geprägt worden. Und ein Aspekt, der ihr auch Zeit des Lebens zu schaffen gemacht haben muss, ist, dass ihr offensichtlich war, dass ihr Vater sich nie eine Tochter gewünscht hat, sondern immer einen Sohn. Und das erklärt vielleicht auch die Härte, die auch eine von Seite von Lydia sein wird, die sich im Laufe der Geschichte entfaltet.
Ich finde es auch nochmal wichtig, dass wir uns eine Vorstellung davon machen, wo und wie die Lydia aufwächst. Die Eschers oder der Vater Escher hat ja dieses Haus gebaut außerhalb der Stadt. Lydia wächst ja nicht als Teil der Stadtgesellschaft auf, sondern die wohnen ja in Sichtweite auf die Stadt außerhalb. Das hat ja Gründe. Die Familie Escher war, wenn ich das richtig verstanden habe, unbeliebt. Die hatten eine Vergangenheit, die haben ihr Reichtum über See gemacht. In Kuba gab es eine Plantage, El Buen Retiro oder so hieß die. Und die sind mit viel Kohle, mit viel Geld wieder zurück nach Zürich gekommen und wurden aber scheel angeschaut.
Das hat auch noch einen zweiten Grund, weil der Großvater von Lydia wiederum, der hat in Paris auch schon als Bankier gearbeitet und hat dort ein enormes Vermögen seiner Klienten veruntreut bzw. wertlos gemacht. Und das hat dafür gesorgt, dass diesen Eschers ein bisschen so ein Schandfleck anhaftete. Also man muss sich vorstellen, dass auch dieser Alfred Escher eigentlich Zeit seines Lebens damit beschäftigt war, den Ruf seiner Familie wiederherzustellen und zu zeigen, dass sie wirklich was können und dass man ihnen vertrauen kann und dass sie wertvoll und wichtig sind. Ja, der hat um Anerkennung gerungen. Und das ist
was mir auch gelungen ist. Er ist ja heute der Held von Zürich eigentlich. Das ist, seine Statue steht vor dem Hauptbahnhof Zürich, weil er ja eigentlich letztlich für die Bedeutung der Stadt Zürich mitverantwortlich ist, weil er durchgesetzt hat, dass die Alpentransversale von Zürich aus geplant wird und nicht von Luzern aus oder durchs Bündnerland geht oder so.
Aber das ist ein posthumer Ruhm, ne? Also zu den Lebzeiten von Lydia und Alfred hatten die in der Gesellschaft trotz ihres vielen Geldes oder vielleicht auch wegen des vielen Geldes eine schwierige Position. Und ich finde, du hast völlig recht, das Anwesen, dieses Belvoir direkt am See im heutigen Enge, das verkörpert das total, dass die eigentlich so eine Art nochmal Reich für sich außerhalb der Stadt etabliert und aufgebaut haben.
Das macht die Lydia einfach noch isolierter.
Genau.
In diesem Elfenbeinturm, in diesem goldigen Käfig, sage ich mal.
Genau. Und sie ist natürlich auch, also wenn sie aufwächst, sie ist eine totale Prinzessin und ist extrem verwöhnt. Die hat natürlich alles gekriegt, was sie wollte und hat einen riesigen Stab an Angestellten, die sie rumdiktieren konnte. Also für Lydia wird es immer dann problematisch, wenn sie irgendwas haben will und nicht kriegt.
Und ihnen waren irgendwie die Anbindung an die Leute auch soweit egal, die Macht hatten sie ja. Also der Papi hat ja dieses Haus, Credit Suisse, das stand damals schon am Paradeplatz. Das gehört ja ihm. Und sogar das Rössli-Tram hatte seine Endstation zufälligerweise genau vor deren Villa Belvoir. Der Reichtum hat sie zu einem gewissen Maß unverletzlich gemacht. Und Lydia hatte einen ziemlichen Dickschädel. Es gibt doch diese Anekdote, dass sie, obwohl der Vater ja zu Lebzeiten noch gegen diese Beziehung mit dem Emil Velti war, dass sie den heimlich, hat sie sich von ihrem Kutscher an den Rennweg in Zürich transportieren lassen, wo die offenbar ein Zürcher Büro hatten. Und dann hat sie sich zu Schäferstündchen heimlich schon mit dem Emil Velti getroffen und ihn dann eben nach ihres Vaters Tod geheiratet.
Genau, man muss aber auch dazu sagen, ich glaube, da darf man kein falsches Bild kriegen. Ich glaube nicht, dass die Lydia da eine große romantische Liebe getroffen hat, sondern sie hat jemanden getroffen, der Sohn eines richtig bekannten, berühmten und einflussreichen Bundesrat in Bern war. Und man muss ihr fast unterstellen, dass sie einfach ihren Geltungsbereich, wie ich das schon in einleitend erwähnt habe, ausweiten wollte. Ihr hat es nicht gereicht, dass sie in Zürich schon eigentlich die Macht hatte. Die wollte weiter, die wollte mehr. Und die wusste auch, was es bedeutet, wenn sie jetzt mit so einer Familie quasi sich liiert. Und ich finde, auch da kann man kurz nochmal auf diese Analogie von Romeo und Julia zu sprechen kommen. Das wird sich auch im Laufe der Geschichte noch entfalten. Vielleicht war auch ein spezieller Reiz, lag vielleicht auch darin, und dass sie was machen wollte, wogegen ihr Vater war. Dass sie eigentlich den Sohn, der von dessen Erzfeind geehelicht hat. Also für mich wirkt das auch ein bisschen wie ein rebellischer Akt.
Also trotz einerseits und andererseits aber schon auch Interesse an der bundesweiten Bedeutung des Namens Velti. Jetzt umgekehrt, Emil Velti wiederum, der junge Mann, der sie dann geheiratet hat, der wird ja auch nicht nur an ihr als Person interessiert gewesen sein, sondern sicher auch an dem Geld der Familie Escher. Oder wie schätzt du das ein?
Also der Emil Velti ist, glaube ich, ein bisschen auch die Marionette seines Vaters. Also nicht nur zu dem Zeitpunkt, sondern auch im weiteren Verlauf. Der Emil ist erstmal ein sehr musischer Mensch gewesen. Der hat wahnsinnig gut Geige gespielt zum Beispiel. Also er ist nicht unkünstlerisch. Er war jetzt nicht so gebildet, wie das eine Lydia war, aber er war ein musischer und eigentlich auch ein sehr feiner und weicher Mann, der gar nicht so Lust hatte, wie sein Vater in diese Finanzgeschäfte und so einzusteigen, so ursprünglich. Aber sich natürlich dann hat dazu drängen lassen, weil der Vater das einfach erwartet hat, dass er auf dem gleichen Gebiet wie er selber Karriere macht. Und er ist dann auch ein guter Geschäftsmann geworden. Und da ist übrigens, das finde ich so interessant, das wollte ich dir unbedingt noch mitteilen, Plinio, der ist Also der kommt dann in Verwaltungsrat von der Credit Suisse, kriegt ja eine wichtige Position. Und es ist dann Julius Maggi, der weil er diesen Suppenwürfel erfinden möchte und Geld braucht, ein Darlehen braucht, klopft Julius Maggi bei der Credit Suisse an. Und es ist tatsächlich so, dass Emil nicht gerade großzügig, sondern mit aller Sicherheit in diese neu aufkommende Firma investiert.
hat.
Julius Matschi, für den wiederum der Dichter Frank Wedekind Werbetexte geschrieben hat. Aber das wäre dann wieder ein anderer Film.
Genau, genau. Zu Emil kann man vielleicht noch sagen, er war Jurist. Er war schon ein bisschen bieder und er hat sich auch gerne in den Schatten des Vaters geflüchtet. Der hatte nicht so Lust, sich da rauszukämpfen. Der hatte die Energie nicht und die Kraft nicht. Also ist es auch bis heute, während der ganzen Geschichte ist es so, immer wenn Emil Welti öffentlich auftreten musste, hat der Vater vor allem den Anfang der Reden geschrieben.
Damit das Jahr gut kommt.
Damit das Jahr gut kommt, genau.
Ja. Jetzt kommen wir, glaube ich, zum Albtraumhaften der Ehe.
Genau, es ist ja jetzt so, jetzt müssen wir uns mal vorstellen, die beiden haben das geschafft oder die haben geheiratet. Der Alfred Escher ist mittlerweile gestorben. Und die beiden leben jetzt zu zweit in diesem riesengroßen Anwesen. Was erwartet eine Zürcher Gesellschaft von diesem Paar, von diesem neuen Glamour-Paar?
Babys.
Von dem, natürlich, Babys. Und was passiert? Nichts. Es ist verbrieft. Ne? Die Lydia hat es in Briefen dann auch formuliert, dass ihr Gatte sexuelle Bedürfnisse hatte, die einfach sich nicht mit ihren gedeckt haben.
Er wollte Analsex.
Ja, ganz genau. Letztlich wollte er einfach Analsex. Und man.
Weil man heute davon ausgeht, dass er ein verkappter Homosexueller war, oder? Dass er einfach nicht sexuell interessiert war an seiner Frau.
Genau, und das war natürlich zur damaligen Zeit, war das jetzt keine Seltenheit. Also es war ja klar, klassisch, die Leute sind in eine Ehe getreten, egal für welches, quasi für welche sexuelle Orientierung man sich bereit gefühlt hat oder nicht. Das war einfach, das hat man einfach gemacht und man hat ja auch eigentlich Kinder gezeugt, aber zwischen Emil und Lydia hat das irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Das Einzige, was, also Lydias Alltag muss man sich vorstellen, also es lief einfach nichts und es passierte nichts. Die Gesellschaft hat sich das Maul über die beiden zerrissen, fand die Gattin herrschsüchtig, sie oder, und fand ihn total langweilig und überaus farblos und schwach. Und auch für Lydia war ihr Alltag einfach, der war total öde. Und das Einzige, was ihrem Alltag ein bisschen Farbe verliehen hat, waren die Besuche von Gottfried Keller. Der Gottfried Keller ist regelmäßig vorbeigekommen, auch nach dem Tod des Vaters. Der Vater hat ihn ziemlich stark mit seinem Geld subventioniert, damit er überhaupt schreiben konnte.
Also Gottfried Keller, sagen wir kurz, der Autor von Grün Heinrich, von Martin Salander, von den Leuten von Seldwyler, Zürcher Novellen, der damals Stadtschreiber der Stadt Zürich war.
Ganz genau. Also und zurückkehrend, es herrscht eine Eiseskälte auf Belvoir zwischen den Eheleuten und gesellschaftlich sind sie sowieso auch irgendwie nicht hoch angesehen, außer dass sie halt viel Geld und Macht haben.
Nicht beliebt.
Sind sie, genau, sie sind vor allem nicht beliebt. Jetzt passiert plötzlich was der Geschichte einen völlig neuen Twist verleiht. Und zwar befinden wir uns jetzt ungefähr um 1885 und der Welti, der Emil, bringt seinen alten Schulfreund Karl Staufer, Berner, Maler, mit nach Hause nach Belvoir. Der klopft da an der Tür, die Lydia macht auf und sieht diesen Karl Staufer und ist wie vom Blitz getroffen.
Schockverliebt.
Ja, sie ist, genau, sie ist schockverliebt, man kann es nicht anders sagen. Natürlich würde das eine Frau wie Lydia in dem Sinne nicht offen zeigen, sie hat ja eine gewisse Härte und Kälte, die sie nach außen trägt, aber dieser Moment ändert wirklich schlagartig ihr Leben.
Der Typ ist auch eine Wucht, oder? Das ist ein bekannter, auch das ist ein Maler, der nicht jedes seiner Modelle verschmäht hat bisher, der auch bekannt ist für seine Geschichten.
Nein, der hat sogar gesagt, er kann einfach nur die Frauen überhaupt, das ist ein Porträtist gewesen und dafür auch, also relativ sehr bekannt, er hat auch Gottfried Keller übrigens gemalt und Konrad Ferdinand Meyer zum Beispiel und diese Porträts sind berühmt geworden und zur damaligen Zeit sagt der Karl Staufer, er kann Frauen überhaupt nicht richtig malen, wenn er sie nicht einmal im Arm gehalten hat, also das ist irgendwie total klar, was dahinter läuft.
Dass er Gottfried Keller gemalt hat, das können wir nicht einfach so beiläufig erwähnen, weil das ist ganz wesentlich für unsere Geschichte, aber dazu kommen wir, glaube ich, gleich noch.
Ja, genau. Ich wollte eigentlich
insofern wir über einen Film sprechen, finde ich, ist wichtig, jetzt nochmal festzuhalten, also wenn wir einen Film machen aus dieser Geschichte, ist doch irgendwie klar, der Zustand, in dem die Helden sind oder unsere Heldin ist, bevor es losgeht, ist diese kalte, kühle, arrangierte Ehe. Und der inciting moment, also das Ereignis, dass die Geschichte, die wir erzählen, überhaupt lostritt, ist diese Erstbegegnung mit dem Maler Karl Staufer.
Genau.
Jetzt geht's los.
Genau. Ich wollte vielleicht noch sagen, damit man noch ein bisschen Bild hat von dem Karl Stauff. Es gibt so, finde ich, Adjektive, die ihn ganz gut beschreiben. Er sieht gesund aus, kernig, er ist gebildet, er ist kunstaffin, er ist ein Lebemann, er ist natürlich auch ein Womanizer, er ist leidenschaftlich, er ist emotional und er hat Sinn für Tiefe.
Sehr vieles, was der Ehemann nicht ist.
Ganz genau, genau. Und Karl Stauffer hat, bis er da bei Lydia an der Tür 1885 anklopft, hat er bereits einen kleinen Weg hinter sich. Der ist nach München gegangen, er hat dort Flachmalerei erst studiert und ist aber dort auch mit Ludwig II. In Kontakt gekommen, wird später für die Geschichte noch wichtig. Und hat sich auch angefangen, in Künstlerkreisen zu bewegen, ist dann nach Berlin, lernt in Berlin Max Klinger und Adolf Menzel kennen, bewegt sich dort auch wirklich schon in einer renommierten Künstlerumgebung und fängt auch an, als Porträtist langsam Fuß fassen zu können, ist aber auch dort ein bisschen verschrien als, sagen wir mal, als Frauenheld, muss man sagen. Und vielleicht können wir jetzt den Kreis schließen, oder? Und auf Gottfried Keller zurückkommen. Warum kommt denn dieser Karl Stauffer just jetzt nach Zürich? Ist ja nicht so, dass der Emil ihn jetzt aus Berlin geholt hätte, sondern der hat doch ein Anliegen, oder?
Also der Emil sagt ja einfach, schau mal, Lydia, da treffe ich doch am Bahnhof Enge meinen alten Schulkollegen aus Bern oder meinen alten Freund aus Bern. Dachte ich, lade ich doch den spontan zum Tee ein, dann habe ich ihn gleich mitgebracht. Wenn wir aber die Perspektive vom Karl auftun, da steckt noch eine Geschichte, oder?
Genau, der Karl wollte vor allem eins, er wollte unbedingt Gottfried Keller porträtieren. Und er muss ja irgendwie Zugang zu diesem Gottfried Keller kriegen. Und er wusste ja, wo Gottfried Keller verkehrt. Das war ja allseits bekannt. Der wird von den Eschers finanziert und der geht immer zu dieser sehr unnahbaren Person und in dieses auch sehr unnahbare und nicht sehr gastfreundliche Haus. Und kennt in dem Sinne Lydia und Emil sehr, sehr gut. Und ich meine, der hat sich dann auch einfach eins und eins zusammengezählt,
und hat
oder?
Tagelang am Bahnhof Enge gewartet, bis er dann ganz zufällig Emil getroffen hat.
Genau, genau. Bis er Emil getroffen hat und dann genau das passiert ist, was er wollte, nämlich dass Emil ihn mitnimmt nach Belvoir. Also erstmal auch aus Karls Perspektive in der Hoffnung, dort auf Gottfried Keller zu treffen, um ihn fragen zu können, ob er ihn porträtieren darf. Aber was passiert? Er trifft dort auf die Ehefrau von Emil.
Wham.
Genau, und das macht irgendwie wham. Also auch Karl ist von dieser Erscheinung total fasziniert. Und es ist auch, also da, das dauert auch überhaupt nicht lange. Es geht ungefähr ein paar Tage und dann sitzen die in dem Gewächshaus, in dem Garten von dem Belvoir. Also sitzt auf dem einen Stuhl die Lydia in einem ganz schönen weißen Kleid, schweres weißes Kleid. Und ihr gegenüber sitzt Karl Stauffer vor einer Staffelei. Und was macht er? Er porträtiert Lydia. Und die sitzen da jetzt wochenlang, jeden Tag, 4-5 Stunden in tropischer Hitze. Lydia darf sich nicht bewegen, weil sie wird ja gemalt. Das Einzige, womit sie flirten kann, womit sie versuchen kann, diesen Mann, der in 5 Sekunden ihr Herz erobert hat, für sich zu gewinnen, sind ihre Blicke.
Das ist intensiv. Gewächs, also man kann ja auch sagen Treibhaus oder Triebhaus.
Ja, genau.
Das ist ja der richtige Ort, um die Hitze in dieser noch unausgelebten Beziehung richtig, richtig rauf zu pushen.
Genau, und das also um die Hitze richtig rauf zu pushen. Und ich finde, dass die Hitze richtig rauf gepusht war, zeigt sich daran, dass Karl wiederum dann sagt, dass er nach diesen Mal-Sessions immer in Zürich ins Bordell musste, um einfach Luft abzulassen, um Dampf abzulassen, um seinen Trieb irgendwie befriedigen zu können. Weil er an diese Frau halt nicht ran durfte, aber die ganze Zeit irgendwie in ihrer Nähe und mit ihr zu zweit war.
Also er geht ins Puff, um Druck abzulassen und sie muss, stelle ich mir vor, sitzt dann wieder an so einem langen Esstisch, wo beide am Kopfende sitzen und sich so kühl einmal vielleicht das Glas einander zuheben, sie und ihr Mann.
Ich glaube ja, aber ich glaube, es ist noch was anderes passiert. Ich glaube, in dem Moment geht es der Lydia einfach viel besser. Ne? Also wir haben das auch schon erwähnt, die Lydia ist eine kränkelnde Natur und man weiß nicht so genau, was sie hat. Die Zustände sind so unbeschreibbar, aber gehen eher in eine psychische Richtung. Sie ist melancholisch, sie ist hysterisch, sie leidet extrem unter Schlaflosigkeit. Und in dem Moment, in dem dieser Karl so viel Zeit mit ihr verbringt, ist die, glaube ich, am Esstisch nicht so, dass sie einfach nur kalt mit Emil anstößt, sondern das erste Mal irgendwie auch ein Lächeln ihre Lippen umspielt und sie irgendwie in einer in einer gewissen Form viel präsenter und glücklicher ist, als sie es jemals war. Und ich finde es wichtig, das an dem Punkt zu erwähnen, weil Emil gutiert nicht nur diese Verbindung zwischen dem Karl und der Lydia, sondern er will sie auch, weil er merkt, dass es seiner Frau so gut tut und dass die Stimmung sich durch die Anwesenheit von Karl in Belvoir deutlich aufgehellt hat.
Also er ist überhaupt nicht eifersüchtig. Im Gegenteil, es macht sein Leben einfacher. Ja. Er kann sich um seine Geschäfte kümmern und hat nicht immer diese unzufriedene Frau zu Hause.
Genau. Und er macht auch da, also Emil ist da schnell oder er macht Nägel mit Köpfen. Er weiß ja auch, der Karl, der braucht Geld, der hat ja keine Kohle. Und was macht er? Er sagt, hey Karl, ich zahle dir einfach eine Apanage, eine monatliche, und dann bist du einfach bei uns. Und halt die Bilder, die du malst, so und so viele, kommen einfach in meinen Besitz, aber du bist finanziell safe und ich habe dich hier.
Also er kauft so. Den Künstler mit seinem Gesamtwerk einfach gerade ein.
Und der Staufer, und das ist bemerkenswert, weil der eigentlich ein total freiheitsliebender Mensch ist, der sich wirklich noch nie gebunden hat, obwohl schon mehrere Versuche gerade von Frauen unternommen worden sind, ihn an sich zu binden, sagt zu. Er sagt, ja, das mache ich. Und also, gibt dem Emil die Hand, Vertrag ist geschlossen.
Also nehmen wir an oder suggerieren in unserem Film, das können wir noch nicht ganz entscheiden, glaube ich, entweder ist die finanzielle Absicherung ein so tolles Argument, dass er diese ganze Unrast des freien Künstlers los wird. Oder die Liebe zu Lydia ist so stark, dass er alles eingeht, um nur in ihrer Nähe zu sein.
Genau, das vielleicht sogar ein super Deckmantel ist, weil es quasi Business ist, das man miteinander macht. Aber das Business kann gar nicht so lange so stattfinden, weil plötzlich kommt ein Ruf aus Berlin. Und zwar ist der Karl dort mit einem Künstler befreundet, der wegen Missbrauch an einer Minderjährigen vor Gericht steht. Und weil Karl mit dieser Minderjährigen auch unglücklicherweise Kontakt hatte, muss er nach Berlin reisen, um dort vor Gericht auszusagen. Der Karl geht weg, er geht nach Berlin und diese Ereignisse dort berühren ihn auf eine seltsame Art und er besinnt sich auch auf eine seltsame Art in diesem Künstlerkreis wieder auf sein eigentliches Kunstschaffen und entscheidet dann, dass er nicht zurück nach Zürich zu Lydia fährt, sondern dass er nach Italien muss, weil er braucht jetzt Inspiration, er braucht jetzt neue Luft, frische Luft, er muss jetzt neu arbeiten. Und ab dem Zeitpunkt bekommt die Liebe, geht vielleicht in eine andere Dimension oder wird auf eine andere Stufe gehoben. Der Karl reist nach Rom, er lebt
nach
dort.
Nach Florenz?
Nein.
Nach Rom?
Oh. Nein, er reist nach Rom. Also alleine reist er nach Rom, um dort als Künstler zu arbeiten. Genau in der Umgebung, wie es ja schon viele vor ihm getan haben. Und das Lustige ist, dass er in genau der gleichen Straße, im gleichen Haus, nur nicht unter der 52C, sondern unter der 52B wohnt, wie Jahrzehnte später Max Frisch.
Ah ja, ja. Wo die Geschichte mit Ingeborg Bachmann spielt dann eigentlich.
Ganz genau. Mhm. Das aber auch nur als Fußnote.
Das ist die Adresse für glücklich, unglückliche Rom-Abenteuer.
Genau, und für Menschen, die viele Briefe schreiben, glaube ich. Also jedenfalls sitzt der Karl da, schreibt Briefe an Lydia, sagt, er sei jetzt inspiriert und er könne jetzt auch, er hat sich ja auch nicht nur als Porträtist versucht, sondern hat auch Skulpturen gemacht. Und Lydia leidet wie ein Schwein in Zürich unter dieser Abwesenheit. Und ich meine, die tauschen Briefe aus ohne Ende und in diesen Briefen wird auch die gegenseitige Zuneigung und das gegenseitige Begehren groß thematisiert, immer auf einer Ebene, die quasi die Weste noch reinlässt.
In Bezug auf unsere Geschichte, die Liebesspannung lädt sich immer noch weiter auf.
Ja, total. Ich weiß gar nicht, wie man es genau filmisch erzählt, diese Distanz und diesen Spannungsaufbau. Aber man müsste eine Idee dafür finden, wie man das genau machen kann.
Im Zweifelsfall immer Montage. Wie sie Briefe schreiben, wie der Kurier den Brief eben rein, wie er aufsteht in Rom an der Piazza del Popolo, die sicher noch nicht so heißt, einen Espresso trinkt, den man sicher noch nicht so nannte, und den Brief liest und so weiter.
Genau. Finde ich super. Und dann, der Lydia geht das aber langsam auf den Sack. Ich hab das ja am Anfang schon mal erwähnt. Ne? Also die Lydia ist einfach gewohnt, dass sie das, was sie haben will, kriegt. Und jetzt kriegt sie diesen scheiß blöden Karl Staufer. Jetzt kriegt sie diesen Karl Staufer nicht. Und jetzt ändert sie eben ihre Taktik. Und zwar schreibt sie im Brief, dass es dem Emil schlecht gehe. Und zwar geht es dem Emil schlecht, weil es dessen Mutter gesundheitlich schlecht geht und der Emil wie in einer psychisch angeschlagenen Stimmung ist. Und dann beschließt der Karl tatsächlich, dass er wieder nach Zürich reist. Die Mutter vom Karl sagt noch, tu's nicht. Aber Lydia hat irgendwie die richtigen Hebel bedient und Karl steigt in den Zug und sagt, ich muss doch meinem Freund, wenn es ihm nicht gut geht, helfen und reist wieder ins Bellevue.
Und dann sind sie jetzt also wieder zu dritt. Und jetzt kommt was von außen, was nochmal einen neuen Plan ins Leben ruft. Wenn ich mich richtig erinnere, ist jetzt sozusagen im Rahmen der Demokratie oder so, kriegt das Volksbegehren oder einfach der Beschluss, der Regierungsbeschluss, dass jetzt Bahnlinie und Straße dem See entlang gebaut werden müssen, Vorrang über das Privatbesitzrecht der Villa Bellevue, die ja vom Hügel oben bis zum Seeanstoß einen riesigen Park vor sich hat. Das heißt, jetzt kommt das blöde Volk, dieser Plebs, und schlägt eine Schneise durch Enteignung oder durch übergeordnetes Recht, durch diesen Privatbesitz der Eschers und zerschneidet diesen Park.
Also.
Und die Lydia ist sauer und auch Emil ist nicht amused. Und jetzt beschließen sie, Bellevue fallen zu lassen und denken, lass uns doch nach Florenz gehen.
Genau, das hat schon auch Gründe, weshalb es Florenz sein soll. Also weil Lydia kriegt einen Vogel, oder? Man muss sich mal vorstellen, die Frau ist ja eine Matrone, ist eine Prinzessin. Und jetzt rückt ihr das Volk auf die Pelle, das hält überhaupt nicht aus. Was passiert? Ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich. Sie geht zum Arzt, der Arzt sagt, keinen weiteren Winter mehr in Zürich, auf keinen Fall. Viel zu viel los, diese Hysterie um dieses Ganze, um diesen Umbau und um diesen neuen Weg.
Was man heute Roger Federer ohne weiteres zumutet.
Ja, genau, genau. Aber das, also für Lydia war das auf jeden Fall nicht denkbar. Und der Arzt empfiehlt dringend italienische Luft. Und daraufhin entscheidet dann...
Und im Gepäck haben sie ihren Hausmaler dabei.
Genau.
Der nicht wie sie oben am Hügel wohnt in Florenz, ja, sondern unten in der Stadt.
Genau.
Vielleicht auch näher zu den lokalen Bordellen, wer weiß.
Genau, also Florenz ist das Ziel in Italien und das wäre jetzt quasi der Ort, wo sie sich neu niederlassen wollen. Und sie haben ja auch entschieden, ne, dass sie Bellevue verkaufen. Die haben es, glaube ich, nicht losgekriegt, ganz lange Zeit nicht, weil irgendwie wollte niemand an diesen Ort.
Das ist heute das Haus, wo die Hotelfachschule drin ist,
ja.
Nur um das noch kurz nachzutragen.
Ja, ja.
Also.
Wir springen nach Florenz.
Ja.
Genau. Also wir sind in Florenz, du hast das schon erwähnt, der Maler lebt unten in der Stadt und das reiche Paar aus Zürich lebt oben am Hügel, aber sie haben noch keine feste Bleibe. Deswegen sagt der Emil dann, der ein Telegramm aus Zürich kriegt, Geschäfte warten auf ihn, er muss unbedingt in persona zurückkommen. Für Emil ist das irgendwie scheinbar kein Problem. Er geht zum Karl und sagt, hör mal zu, also der Karl hat ja auch mittlerweile gelernt, dass er von dem instrumentalisiert wird. Und der Emil hat mittlerweile auch gelernt, dass er den instrumentalisieren kann. Und sagt, hey, hier hast du 10.000 Franken, such uns bitte ein schönes Anwesen. Das ist quasi die Anzahlung, diese 10.000 Franken. Ich muss dringend nach Zürich zurück. Ja, Emil reist ab.
Kümmer dich mal um Lydia,
genau,
in der Zwischenzeit. Eigentlich.
Hey, und ich finde es ja bis heute so fragwürdig, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass der Emil tatsächlich so naiv war, dass er nicht wusste, was passiert, wenn er die beiden verlässt. Weil diese Spannung, die da geherrscht hat, die muss ihm ja aufgefallen sein. Deswegen frage ich mich schon, also hat er das nicht vielleicht auch bewusst gemacht?
Also ich gehe fest davon aus, dass er das nicht nur zugelassen hat, sondern dass das ihm gerade recht war. Es war ihm jetzt vielleicht nicht klar, wie heftig das passieren würde, was jetzt dann gerade passiert. Aber dass es, dass diese Ménage à trois für alle gut war, auch für ihn, davon gehe ich fest aus.
Ja.
Weil das hat ihm es wirklich leichter gemacht, mit ihr zu leben.
Ja, ja. Ja, Gut, und jetzt sind die beiden in Florenz. Und was passiert? Sie gehen miteinander spazieren abends. Das ist wahnsinnig schön. Also man stellt sich so eine laue italienische Sommernacht vor. Ist keine Sommernacht, weil sie sind im Winter dort. Aber es ist auf jeden Fall unendlich romantisch.
A room with a view.
Genau, a room with a view. Und ich meine, man muss sich nochmal hier vergegenwärtigen, finde ich, 4,5 Jahre sind bis jetzt vergangen. 4,5 Jahre lang existiert diese Liebe in Briefen, in Begegnungen, im Voreinandersitzen während Mahlsessions, und jetzt endlich ist der Wächter quasi weg und man ist auch nicht in Zürich und wird nicht beobachtet von der Gesellschaft, und was passiert? Die beiden fallen einfach übereinander her. So. Und und sie sind auch gar nicht mehr so wahnsinnig lange in Florenz, sondern sie beschließen eigentlich noch über Nacht die Koffer zu packen und nach Rom zu reisen, um dort einfach ihr Leben, ihre Liebe und ihre Freiheit auszukosten.
Also die aufgestaute Liebe, die Sucht nach Freiheit, die Unabhängigkeit von der urteilenden Zürcher Gesellschaft, all das lässt ihre Herzen überlaufen und sie nach Rom abhauen. Mit den 10.000 Franken die Emil dem Karl als Anzahlung für ein neues Zuhause gegeben hat.
Man muss noch auch an dem Punkt sagen, ne? Also das muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Zu der Zeit war es so, dass der Ehemann der Vormund der Ehefrau war. Also Lydia hatte eigentlich überhaupt kein Mitspracherecht innerhalb von einer Beziehung oder auch innerhalb von Entscheidungen, die man trifft, sondern der Mann hat das war rechtlich so, ne, hat alles bestimmt. Und ich meine, wenn man sich dieses Konstrukt vorstellt, das rechtliche Konstrukt, und sich jetzt vorstellt, dass die Frau mit ihrer Affäre, mit ihrem Liebhaber abgehauen ist, dann kann man ja schon erahnen, welches fürchterliche Unwetter jetzt eigentlich am Horizont aufzieht und anfängt, Rom zu verdunkeln.
Ja, jetzt geht ein Beben durch die Zürcher Gesellschaft, durch die Familie Welti, durch
die Familie Staufer, so. Ja. Und ich meine, da ist es auch so, dass der Karl auch viel dazu beigetragen hat, ne? Also die sind dann da im November in Rom, Liebe, 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 auch körperlich ohne Ende, muss man, glaube ich. Und der Karl ist in so einem Überschwang und bombardiert nahezu seinen Bruder, der in Bern ist, als Anwalt, mit Briefen. Und im ersten Brief beauftragt er den Bruder, dem Emil, sanft den neuen Sachverhalt nahezubringen, also das Zitat aus dem Brief. Und in einem zweiten Brief schlägt er über den Bruder, oder bittet er über den Bruder, einen Vorschlag an den Emil zu übermitteln, wie man jetzt eine Lösung finden könnte, auch finanzieller Natur. Und der Vorschlag ist nicht nur von dem Karl unterzeichnet, sondern auch von der Lydia. Und die Lydia unterzeichnet nicht mehr mit Lydia Welti-Escher, sondern sie unterzeichnet schon mit Lydia Staufer.
Und schreibt auch der Mutter von Karl, glaube genau. Ich, sie werde ja eine super Schwiegertochter sein.
Genau.
Aber lustig und daran finde ich, dass jetzt nicht nur irgendwie die Vernunft explodiert und die völlig ballerballer sind vor lauter Frischverliebtheit, sondern dass immer gleichzeitig auch die Finanzen geregelt werden.
Total, aber ich meine, da sieht man mal, welche Rolle das Geld in dieser Liebesgeschichte spielt oder überhaupt in der ganzen Geschichte rund um Lydia spielt. Und ich meine, weiß man ja auch nicht, ob das Glück oder Verhängnis ist, aber auf jeden Fall finde ich, ist es für den Film einfach ein total zentrales Thema.
Dazu gehört nämlich auch, glaube ich, dass doch Karl Staufer sehr hochfliegende Ideen hatte für ein Projekt in Rom. Er wollte da so eine Art Kunstakademie gründen, und das konnte gar nicht groß genug sein. Da war auch gedacht, dass Heinrich Schliemann, der Troja-Entdecker und Antikenfürst, Teil dieser Akademie werden sollte. Und auch dafür wäre ein bisschen Geld gar nicht schlecht gewesen.
Ja, das hat Lydia ihm natürlich in Aussicht gestellt, dass sie das finanziert, auch weil sie ihn dann natürlich wieder besessen hat. Also ihre Macht mit dem Geld, Menschen zu besitzen, die hat sie schon auch immer ausgeübt und ausgespielt. Das hat ja der Emil letztlich auch gemacht. Und sie haben dann auch, das wollte ich noch ergänzend sagen, ne? Also die haben dann dem Bundesrat Welti und dem Emil Welti angeboten, dass sie ihnen je pro Jahr 10.000 Franken zahlen bis Lebensende. Aber natürlich an die Bedingung geknüpft, dass die Ehe aufgelöst wird und Karl und Lydia zusammen sein.
Das war der Plan.
Das war
aber
Karls Plan.
Da haben sie natürlich die Rechnung ohne den Wirt bzw. ohne den Welti gemacht, weil jetzt kommt die Reaktion. Oder? Ja. Jetzt muss ja was passieren.
Genau.
Und in der Filmdramaturgie würde man jetzt irgendwie sagen, wir sind am Midpoint.
Genau.
Die sind abgehauen und so, sagen, wir regeln das und ihr kriegt 10.000 so. Aber jetzt kommt der Antagonist, the bad guys close in, nennt man das.
Ja, genau, genau. Und erst vielleicht sogar noch harmlos in Form von dem Emil. Der Emil, der telegrafiert nach Rom. Die haben, das muss man noch vielleicht kurz dazu sagen, dass die Welt, die in Rom eine ganz wichtige Vertrauensperson haben. Der heißt Simeon Bavier. Simeon Bavier ist ein Bündner gewesen, der erste Bündner Bundesrat und damit schon sehr, sehr lange bekannt mit dem Bundesrat Velti.
Und zu der Zeit Botschafter der Schweiz in Rom.
Genau, und zu der Zeit Botschafter der Schweiz in Rom. Und an den telegrafiert jetzt der Emil und sagt ihm, dass seine Frau von dem Staufer entführt worden sei und dass er auch noch das Geld, was er ihm gegeben hat, um die Anzahlung für ein Haus in Florenz zu machen, dass er das auch noch mit veruntreut hat und dass er doch bitte jetzt dafür sorgt, dass der Staufer verhaftet wird.
Genau, aber ich habe Bundesrat Velti gesagt, weil ich glaube, dass jetzt die Macht des Vaters im Hintergrund des Sohnes so richtig spürbar und akut wird. Also ich bin sicher, dass es der Vater Bundesrat ist, der seinen alten Bundesratskollegen Bavier da schickt und sagt, bitte regel das.
Ich glaube auch. Ich glaube, da ist auch nochmal ein Unterschied. Ne? Ich glaube, dass das für den Emil gar nicht so schlimm ist. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Emil dieses Telegramm geschickt hat mit dem Vater in Rücken. Aber der Emil nimmt es der Lydia nicht so grundsätzlich übel. Also der Emil kann sich sogar nach dieser Affäre noch vorstellen, mit dieser Frau zusammen zu sein und die Ehe einfach weiterzuführen. Er hat es ja auch ein bisschen lanciert. Man kann es ja nicht anders sagen. Ne? Aber der Vater, der reagiert natürlich radikal.
Man nennt ihn ja auch den Bismarck der Schweiz.
Den Vater, ja.
Ja, den Vater, oder? Der Bundesrat Velti ist der Bismarck der Schweiz. Und der macht jetzt aus einem Familiendrama eine Staatsaffäre. Ein bisschen erinnert mich das auch an diese Geschichte mit den Fischen, wo auch politische Kreise, um ihre eigenen Kinder davor zu schützen, von den kommunistischen Professoren verdorben zu werden, sozusagen den Staatsapparat missbraucht haben, um ihre persönlichen Familienverhältnisse zu regeln.
Genau, und dann geht es ja eigentlich so, ne? Der Karl sagt zur Lydia in Rom, ich gehe mal Zigaretten holen und er kommt nicht wieder. Weil was passiert? Also der Bundesrat Velti hat seine Handlanger spielen lassen so und der Karl wird sofort verhaftet und wird in Rom in die Carceri ins Gefängnis gesteckt. Und die Anklage lautet Veruntreuung des Geldes. Mhm. Das ist mal die erste Anklage. So, Karl ist weg. Was passiert? Wenig später, Lydia sitzt in der Arztpraxis in Rom und es wird auch klar diagnostiziert, damit auch der Ruf nach außen gewahrt werden kann. Die spinnt, die ist irrsinnig, geisteskrank, unzurechnungsfähig. So, die muss in eine Psychiatrie.
Da hilft jetzt diese ganze Vorgeschichte, die ist auch typisch für die Zeit. Frauen, die sich nicht an die Konventionen ihrer Zeit halten können, die sich in der Enge ihrer Rolle nicht wohlfühlen, entwickeln gewisse Symptome, man nennt sie Hysterie. Und schon hat man sie, Charcot in Paris, das ist die Zeit, wo er Hysterikerin behandelt. Und Frauen, die nicht den Normen der Zeit entsprechen, sind sehr schnell in der Irrenanstalt.
Genau, und bei Lydia muss man auch sagen, das ist ja, glaube ich, eine Tragödie ihres Lebens, dass sie so eingesperrt war immer. Und das ist doch auch so eine typische Auslöser, dieses sich ständig eingesperrt fühlen von diesen Frauen, dass sie so hysterische Symptome entwickeln. Also eingesperrt in einem riesen Anwesen in Belvoir, eingesperrt in diversen Kuraufenthalten, immer in irgendwelchen Kontexten. Aber sie war halt nie frei. Sie war immer unter Beobachtung und immer eine öffentliche Figur.
Nehmen wir mal an, für unseren Film, dass irgendwie diese Woche mit Karl in Rom wenigstens ein Traum, ein kurz gelebter Traum von Freiheit war.
Ja, es wär möglicherweise wie vielleicht am Ende des zweiten Aktes oder so, wirklich so der schönste Moment und dann, also um auch eine große Fallhöhe zu erzeugen, oder? Und dann mit der Verhaftung von Karl und seinem und dem Einsperren ins Gefängnis und ihrer Diagnose, psychisch krank zu sein, endet irgendwie dieses Glück so radikal wie nur.
Und jetzt geht's denkbar in die Klimax, weil jetzt geht's um Leben und Tod.
Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Also der Bruder von dem Karl schafft es ja noch, dass diese erste Anklage fallen gelassen wird gegen ihn. Aber ich meine, der Karl ist eben wirklich nicht ganz zurechnungsfähig. Der schickt aus dem Gefängnis, Es wird diese Anklage fallen gelassen. Er hat aber davor aus dem Gefängnis an den Velti einen Brief geschickt, in dem er, und jetzt Zitat, das Kamel, er meint damit Emil, zum Duell fordert. Also der Emil ist ja, wir erinnern uns, ein zarter Mann. Der kriegt echt Angst und er hat wirklich das Gefühl, der spinnt und sagt, okay, ihr müsst ihn wieder einfangen und jetzt, also ab, macht das bitte. Und sie fangen ihn wieder ein und stecken ihn auch in eine Irrenheilanstalt, allerdings in Florenz und nicht in Rom. Und offensichtlich ist, und das ist, da wird es jetzt wirklich pikant, finde ich, nach italienischem Recht hätte der Staufer einfach nicht so brutal verurteilt werden dürfen. Und deswegen kann man einfach den Gedanken nicht wegdrängen, dass da andere Mächte im Spiel gewesen sein müssen. Also es ist wie, es liegt eigentlich auf der Hand, dass Bundesrat Velti diesen Mann mit allen Mitteln zerstören wollte von außen. Und eben, wie du das vorhin schon gesagt hast, ne, seine politischen Kontakte, seine politische Macht dafür eingesetzt hat, um dieses quasi private Problem zu lösen.
Jetzt müssen wir das Drama eigentlich nur noch in die Garage fahren.
Es fährt sich jetzt relativ schnell und auch relativ brutal in die Garage. Der Karl Staufer wird entlassen aus der Irrenanstalt, weil ein Freund von ihm eine Kaution bezahlt. Und das Erste, was der Karl Staufer macht, ist, er reist nach Rom. Also sein Stand ist ja, dass die Lydia dort noch in der Klapse sitzt quasi. Klopft dort an die Kliniktür. Der Direktor öffnet und sagt, Lydia? Lydia ist gesund, ihr geht's gut. Sie ist überglücklich mit ihrem Ehemann Emil wieder in die Schweiz zurückgereist. Und das gibt dem Karl so einen richtig brutalen Stich ins Herzen. Das kann er wie nicht glauben nach all dem, was passiert ist. Und er fängt
Ja, wir ja vielleicht auch nicht wirklich, aber das sehen wir ja dann noch, wie es Lydia und
genau, also
Emil geht.
Das stimmt total. Also diese Wandlung, die Lydia da durchmacht, die ist total extrem. Der Karl versucht, die Lydia zu erreichen über Briefe. Und Lydia ist wie, die hat wirklich eine Wandlung durchgemacht. Die sitzt jetzt in Heidelberg, lustigerweise. Und zwar ist sie in Heidelberg untergebracht worden von den Veltis, weil sie wissen, dass der Karl dort nicht nach ihr sucht. Also alle Kurorte, die sie je besucht hat, Zürich, Florenz, alles, wo sie jemals war, muss jetzt logischerweise...
In Heidelberg würde sie nicht vermuten. Genau. Und dazu muss man doch jetzt aber auch denken, dass ja dass jetzt auch die öffentliche Gerüchteküche und die öffentliche Meinung brodelt. Also dieser ganze Skandal... blieb ja nicht unerkannt. Das hat ja riesen Wellen geschlagen.
Nein, also das hat Wellen geschlagen, das als Fußnote, ne? Also hat Wellen geschlagen über die Schweizer Grenzen hinaus, und zwar bis nach Deutschland. Es gibt dort Otto Brahm, ganz berühmten Journalisten, der hat diese Geschichte live mitverfolgt und hat quasi wie ein Reporter, hat er einfach die Story in den Zeitungen berichtet, wie so eine serielle Geschichte. Und weißt du, wer der eifrigste Leser war? Fontane. Theodor Fontane saß vor der Zeitung, hat seiner Tochter diese Artikel über die Story Lydia und Karl immer vorgelesen und hat sich sogar überlegt, einen Roman zu schreiben aus diesem Material.
In Effi Briest geht es ja um eine junge Frau, die eine Art Zweckehe führt und die mit einem jungen, feurigen Offizier abhaut.
Genau. Und er hat das dann nicht Lydia und Karl, es wurde nicht eins zu eins die Geschichte, aber in Effi Briest ist unglaublich von dem Material, was in den Zeitungen dann auffindbar war, verarbeitet worden.
Und so wie ich es verstanden habe, kam eben die öffentliche Meinung oder die bösen Zungen in Zürich oder wie immer, kam schnell zum Schluss, dem Karl sei es nur ums Geld gegangen und er hätte sie gar nicht geliebt. Ja. Und davon hat sich doch die Lydia beeinflussen lassen. In der Isolation, also die hat ja keinen Kontakt mehr mit dem Karl und die wusste ja nicht, dass er sie holen wollte. Und die hat doch jetzt immer mehr gedacht, der hat mich gar nicht geliebt, das war gar nicht echt, der wollte gar nicht mit mir ein neues Leben anfangen, der wollte nur mit meinem Geld, was weiß ich, diese Akademie gründen oder seine Pläne durchsetzen. Und das hat sie sehr unglücklich gemacht.
Genau. Also sie hat dieses Bild, dass er so ein Womanizer ist, das hat sie wie bestätigt gesehen in seinem Verhalten und nochmal durch die Gesellschaft unterstützt. Und tatsächlich, sie hat ihm ja dann verboten, auch ihm weiterzuschreiben. Das war für ihn einfach auch dann nach dem Besuch an den Pforten der Klinik in Rom war das der zweite harte Schlag. Und dass sie gesagt hat, wage es nie mehr, mir auch nur eine Zeile zu schreiben.
Und jetzt sind wir doch bei dieser Romeo und Julia-Konstellation,
genau,
wo er davon ausgeht, dass sie ihn gar nicht liebt.
Genau.
Ja. Bei Romeo und Julia ist es, dass er davon ausgeht, dass sie tot ist, aber
ja,
und sich deshalb das Leben nimmt.
Genau, genau.
Und es schießt sich ins Herz, gelingt nicht, genau, und dann schluckt er noch
Chloral, die Schlafmittel, weil er einfach, ja, es sind bei ihm kommen schon zwei Sachen dazu. Also es ist, glaube ich, das, dass er in diesem Gefängnis und in der Irrenheilanstalt in Italien so schlimme Erfahrungen gemacht hat, dass er extrem traumatisiert ist.
Mhm.
Und zusätzlich noch dieses harte Abweisen von Lydia führt dazu, dass er sich das Leben nimmt mit 33.
Genau, für den Film, ich möchte es jetzt wie ein bisschen einfach, ein bisschen plakativer halten, weil es ja jetzt für den Film irgendwie einen dramatischen Schluss braucht. Nehmen wir doch mal an, er dachte, sie liebt ihn gar nicht, nimmt sich das Leben. Und jetzt, wo sie erfährt, dass er sich das Leben genommen hat wegen ihr, weiß sie, es war ja doch echt. Und diese ganze Frage, mit der wir uns ein paar Mal beschäftigt haben, ging es eigentlich ums Geld oder um die Liebe, ist wie klar. Und jetzt, wo ihr das klar wird, beschließt sie ihren Suizid.
Genau. Und da, auch wenn das jetzt eine kleine Schlaufe ist, würde ich gern noch anfügen, dass sie ihren Suizid beschließt, aber dass sie davor, und das finde ich nicht unwichtig, weil das im ganzen Film oder in unserer ganzen Geschichte ging es immer ums Geld, vor allem um ihr Geld und ihre Macht, die damit verknüpft ist. Sie schreibt ihr Testament nach der Scheidung von Emil und ihr ganzes, ihr noch zur Verfügung stehendes Vermögen fließt in die sogenannte Gottfried-Keller-Stiftung. Sie wollte diese Stiftung Lydia-Escher-Stiftung nennen, aber die Weltis haben dafür gesorgt, dass die Stiftung Gottfried-Keller-Stiftung heißt, weil sie Lydia diesen Nachruhm quasi nicht gönnen wollten, weil diese Frau einfach eine Persona non grata war. Und bis heute ist das absurd, weil die Stiftung heißt Gottfried-Keller-Stiftung, aber was unterstützt sie? Nicht Literatur, sondern Kunst, weil dort war ja das Herz von Lydia, das musische Zuhause.
Also der Transfer von Lydia Eschers Geld zum Künstler Karl Stauffer hat quasi überlebt in dieser Gottfried-Keller-Stiftung.
Aber mit einer Tarnkappe, das ist echt, echt absurd. Ja, und also sie regelt das alles noch fein säuberlich und 10 Monate, um es nur noch mal, also du hast es ja schon gesagt, aber um es noch mal ein bisschen ausführlicher zu machen, 10 Monate später, sie lebt zu der Zeit in Genf mit 3 Personen zusammen in ihrem Haus. Es sind 3 Frauen, 3 Hausangestellte. Und sie hat alles geregelt. Sie versucht einmal in den dort in der Nähe vorbeifließenden Fluss reinzuspringen und sich zu ertränken. Das klappt nicht. Auch sie, 2 Selbstmordversuche. Und dann ein paar Tage später legt sie sich in ihrem Haus unter den Gashahn und stirbt, auch mit 33, 10 Monate nach Karl.
So, und jetzt gibt es ja noch den dritten in unserer Ménage à trois. Wie geht's denn dem Emil Welti, also ihrem Ex-Mann? Dem geht es nämlich auch dreckig. Genau. Der hat sich sowas wie von der Welt abgewandt und lebt bei seiner Mutter.
Genau, er lebt bei seiner Mutter und ist traurig und zerstört und auch in einer gewissen Weise lebensmüde. Und für Lydia war nicht nur das die Erkenntnis, dass der Karl sie wirklich geliebt hat, sondern auch die andere Erkenntnis, dass sie ihren Mann Emil in ein derartiges Unglück gestürzt hat.
Der ja eigentlich, außer dass er nicht mehr mit ihr ins Bett wollte, ja eigentlich irgendwie großzügig, nett, tolerant war.
Total. Also ich meine, man fragt sich dann am Ende der Geschichte schon, wer hat da was kaputt gemacht und ist nicht der Bundesrat Welti der eigentlich Schuldige in dieser Geschichte?
Also was man sagen kann, der Einzige, dem es jetzt richtig gut geht, ist eigentlich Emil Welti, Bundesrat, also der Bundesrat Welti, der Vater. Und man kann sich schon fragen, ob das Ganze nicht auch einen gewissen Rachecharakter hat. Und jetzt kommen wir vielleicht noch ganz kurz zurück auf die Fehde, die wir ganz am Anfang erwähnt haben. Mhm. Welti, Bundesrat Welti und Alfred Escher haben am gleichen Strick gezogen bei diesem großen Projekt der Alpen, der Erschließung der Alpen für eine Eisenbahnstrecke über den Gotthard. Und in der Zeit, als das Projekt zu scheitern drohte, wegen Kostenüberschreitungen und als es verstaatlicht werden sollte, haben die beiden sich fürchterlich zerstritten. Und seither lagen sie in Fehde. Und am Schluss steht jetzt, insofern es eine mögliche Rache an der Familie Escher ist, Bundesrat Welti als Sieger da.
Genau. Aber, und das ist jetzt noch was Pikantes, was ich am Schluss auch noch sagen möchte, weder Emil hat sich von seinem Vater Bundesrat Welti lösen können, noch Lydia von ihrem Vater. Weil was man nach ihrem Tod im Haus in Genf findet, das Einzige, was sie mitgenommen hat, also vielleicht nicht ganz das Einzige, aber es ist sehr zentral, sind alle Briefe von ihrem Vater. Hm. Und man kommt wenig umhin, dass sie die möglicherweise hin und wieder doch gelesen hat und irgendwie noch eine Nähe, auf jeden Fall zu diesem einzigen Familienmitglied, das sie ja in der Nähe wirklich hatte, um die noch, diese Nähe noch aufrechtzuerhalten. Und auch um da nochmal den Bogen zu schließen. Also Alfred hat so zwanghaft versucht, sich in der Mitte der Gesellschaft zu positionieren und Ansehen zu gewinnen, ehrliches Ansehen von der Öffentlichkeit. Und auch Lydia landet letztlich wie er, sie landet auch am Rande der Gesellschaft am Schluss. So typisch Escher-mäßig bleibt sie halt außerhalb der Gesellschaft.
Also finde ich auf jeden Fall einen interessanten Stoff für einen Film. Einerseits wegen des offensichtlichen Dramas, ist ja alles da mit Liebe und Unglück und Aufstieg und Fall und sogar noch exotischen Schauplätzen und Florenz und so. Ist ja erstmal sowieso, glaube ich, eine super dramatische Geschichte. Aber was mir auch gefällt, ist, dass die Hauptfiguren recht ambivalent sind. Mhm. Lydia ist jetzt nicht der Inbegriff der hübschen, romantischen Seele wie in Pride and Prejudice oder so. Und auch eben die beiden Männer sind jetzt nicht einfach Helden. Ich finde, es sind alles recht ambivalente Figuren, die in einem relativ komplizierten Verhältnis zueinander stehen. Und man weiß nie genau, eben wo schlägt das Herz und wo lockt der Geldbeutel. Das finde ich spannend. Das finde ich auch eine sehr, sehr zürcherische Geschichte.
Das stimmt. Also, und um da auch nochmal den Bogen zum Anfang zu machen, sie sehen eben auch nicht aus wie Claire Danes oder Leonardo DiCaprio. Sie sind einfach dann doch nicht Romeo und Julia.
Das war
Filmreif.
Geschichten, die Geschichte schrieben.
Ein Podcast von Einfach Zürich.